Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute Abend unserer Zeit waren die Außenminister dran beim Treffen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in New York. Wie Russland zur Vernunft bringen? Kann man Russland überhaupt zur Vernunft bringen? US-Außenminister Antony Blinken scheint davon nicht überzeugt.
That President Putin picked this week, as most of the world gathers at the United Nations, to add fuel to the fire that he started.
Dass Präsident Putin ausgerechnet diese Woche herausgepickt habe, um noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, das er entfacht hat, das zeige seine Verachtung für die UN-Charta, für die Versammlung, für den Sicherheitsrat. Die internationale Ordnung sei vor den Augen der Teilnehmer geschreddert worden. Man könne Putin damit nicht davonkommen lassen. Wir berichten vom Treffen des UN-Sicherheitsrates, von der aktuellen Situation in Russland, einen Tag nach der Teilmobilmachung, von der weiter tosenden Debatte um Panzerlieferungen an die Ukraine und von den mittelbaren Folgen des russischen Angriffskrieges auf unsere Energieversorgung, Verstaatlichung, Gasumlage, AKW-Laufzeiten. Viele Entscheidungen müssen da getroffen werden und das unter Zeitdruck, eine schwere Prüfung für die Ampel in Berlin. Wir lassen uns das einordnen vom Politikwissenschaftler und Publizisten Albrecht von Lucke. Und gegen Ende der Sendung blicken wir nochmal in die USA. Donald Trump unter Druck wegen seiner Geheimdokumente und vor allem jetzt aktuell wegen eines Betrugsvorwurfs im Zusammenhang mit seinen Immobilien. Jetzt wehrt er sich gegen die Anschuldigungen. Ich bin Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Bislang war der Krieg ja gar kein Krieg für die Menschen in Russland, nur eine Spezialoperation gegen die Neonazis in der Ukraine. Das Volk wurde dumm gehalten, Auslandsmedien sind längst abgeschaltet, die echte Opposition zwangsverstummt. Aber jetzt, mit der gestern angekündigten Teilmobilisierung, ist alles anders geworden. Jetzt ist der Krieg auch bei denen, die die Wahrheit vorher gar nicht kennen wollten, angekommen. Marta Wilczynski hat Stimmen in Moskau eingefangen.
Marina ist unterwegs mit ihrer Tochter in einem Viertel mit vielen Cafés im Zentrum Moskaus. Das Thema Ukraine hatten die beiden Frauen nach anfänglichem Schock weitestgehend aus ihrem Alltag verdrängt, bis die Meldungen der vergangenen Tage sie einholten. Wir gehen hier spazieren, wir lächeln, aber wir sind doch Menschen und die letzten beiden Tage waren wir schon sehr beunruhigt. Warum? Weil wir uns wirklich Sorgen machen um alle Leute. Während Marina spricht, werden ihre Augen glasig. Mein Mann ist Ex-Militär und nun wehrpflichtig. Und ich sage allen immer, er ist wie aus dem Film Die Offiziere. Dort gibt es so ein Zitat: Es gibt einen Beruf, die Heimat zu verteidigen. Wenn es nötig sein wird, wird er also das Heimatland verteidigen gehen. Hatte man sich in den Monaten zuvor in der russischen Hauptstadt umgehört, gaben die wenigsten an, persönlich von der sogenannten militärischen Spezialoperation betroffen zu sein. Höchstens, weil sie Freunde oder Familie in der Ukraine hatten. Durch die von Wladimir Putin am Mittwochmorgen angekündigte Teilmobilmachung ändert sich das. Auch diese junge Frau, die anonym bleiben möchte, sagt: Ich habe Bekannte, die schon einberufen worden sind, also die schon Einberufungsbefehle zugeschickt bekommen haben. Und auch sie ist sichtlich aufgebracht. Für uns ist das Wichtigste, dass die Menschen am Leben bleiben. Gestern Abend sind in ganz Russland Menschen auf die Straße gegangen. In Moskau waren es einige hundert und somit waren es die größten Demonstrationen, nachdem die anfängliche Protestbewegung durch restriktive Gesetze zum Schweigen gebracht wurde. Und auch dieses Mal griffen die Sicherheitskräfte hart durch. Landesweit soll es laut der Bürgerrechtsplattform OVD Info mehr als 1300 Festnahmen gegeben haben. Und auch in den sozialen Medien wächst die Kritik. Viele bezweifeln, dass es bei einer Teilmobilmachung bleiben werde. Auch weil in dem entsprechenden Dekret keine konkreten Begrenzungen öffentlich vermerkt sind. Doch es gibt auch diejenigen, die weiterhin hinter den Entscheidungen des Kreml stehen. Wie dieser junge Mann, der ebenfalls anonym bleiben möchte. Wenn so eine Entscheidung getroffen wurde, heißt das, dass es unausweichlich war. Ich bin ein einsatzbereiter Soldat. Wenn der Befehl kommt, fahre ich. Auch Marinas Tochter Diana hält die Pflichterfüllung gegenüber dem eigenen Land für wichtig. Doch sollten die Regeln dann für alle gleich sein? Ich bin dafür, dass nicht nur unsere jungen, schönen Männer und unsere Väter wie meiner mobilisiert werden, sondern auch Kinder von Abgeordneten, die eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen und im Moment irgendwo ruhig am Pool chillen. Du siehst es immer auf Instagram, dass es ihnen da gut geht. Und deswegen bin ich für Gerechtigkeit.
Eine Reportage aus Moskau von Marta Wilczynski. Der Krieg gegen die Ukraine war natürlich auch das Thema bei der Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen heute, wie wir eingangs schon gehört haben. Putin darf nicht davonkommen, so die Meinung von US-Außenminister Blinken. Und damit steht er, das hat sich gestern schon gezeigt, nicht alleine da. Antje Passenheim berichtet aus New York.
Für viele im Sicherheitsrat hatte US-Außenminister Blinken die Kernbotschaft dieser Sitzung. Wir können und wir werden Präsident Putin nicht erlauben, davonzukommen. Blinken nutzte die Sitzung, um Russlands Vorgehen in der Ukraine zu verurteilen und andere Länder dazu aufzufordern, ebenfalls deutlich Stellung zu beziehen gegen Kriegsverbrechen und Angriffe auf die UN-Charta. Die internationale Ordnung, die die Mitglieder des Sicherheitsrats hochhalten, wird gerade vor unseren Augen geschreddert. Doch derjenige, der angesprochen werden sollte, fehlte. Russlands Außenminister Lavrov kam demonstrativ mit 90-minütiger Verspätung, spulte seinen Redebeitrag ab und ging. Weder zeigte Lavrov Interesse an der Kritik der anderen, noch zeigte er Verhandlungsbereitschaft. Die Ukraine bedrohe die Sicherheit Russlands, so seine Sichtweise, und habe die Rechte von russischsprachigen Menschen mit Füßen getreten. Der ukrainische Außenminister Kuleba hatte beim Reingehen in den Saal erklärt, er werde den Sicherheitsabstand zu Lavrov einhalten. Kuleba beschuldigte Moskau schwerer Kriegsverbrechen und mahnte, Russland könne diesen Krieg nicht gewinnen. Auch Bundesaußenministerin Baerbock forderte Putin auf, die Gewalttätigkeiten zu beenden.
Stop the suffering in Ukraine.
Stoppen Sie das Leiden in der Ukraine. Hören Sie auf, noch mehr Ihrer eigenen Bürger in den Tod zu schicken. Hören Sie mit den Scheinreferenden auf, die genauso unrechtmäßig sind wie der Krieg, den Sie legitimieren sollen.
They are supposed to legitimize.
Russland führe einen Aggressionskrieg mit Kriegsverbrechen, Folter, Vergewaltigung, sogar von Kindern. Wer über die Gräueltaten des fortwährenden Kriegs in der Ukraine rede, rede nicht über abstrakte Berichte, sagte Bundesaußenministerin Baerbock.
We are talking about children.
Wir sprechen über Kinder, Mütter, Brüder, Väter, Großeltern, Frauen und Männer, deren Schmerz groß ist.
Women and men whose pain is wrong.
Summary execution, sexual violence, torture and other inhumane.
UN-Generalsekretär Guterres forderte Ermittlungen zum Katalog der Grausamkeit beim russischen Angriffskrieg. Unter Berufung auf das UN-Menschenrechtskommissariat sprach er von außergerichtlichen Hinrichtungen, sexueller Gewalt, Folter und anderer unmenschlicher und erniedrigender Behandlung von Zivilisten und Kriegsgefangenen. Zu all diesen Vorwürfen müsse sorgfältig ermittelt werden, um Rechenschaft sicherzustellen. Das sagte der Chefankläger des Weltstrafgerichts Karim Khan zu. Er kündigte im Sicherheitsrat an, weitere Mitarbeiter zu Ermittlungen zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen in die Ukraine zu schicken.
We're now at the stage of continuing forensic, objective and impartial.
Wir befinden uns jetzt in der Phase der forensischen, objektiven und unparteiischen, manchmal sehr mühsamen Arbeit, um die Fakten zu erfassen und die Wahrheit von der Fiktion zu trennen.
To separate truth from fiction.
Dies sei ein Moment, um gemeinsam, nicht nur durch Worte, sondern durch Taten zu zeigen, Recht habe eine Bedeutung.
Es herrscht also weitgehender Konsens darüber, Russland Einhalt zu gebieten. Aber wie kann man Einfluss nehmen? Wie kann man die Ukraine maximal unterstützen, ohne gleich zur Kriegspartei zu werden? Wo verläuft die rote Linie? Bei Raketenwerfern, bei leichten Panzern, bei Leopard 1 oder Leopard 2? Heute hat der Deutsche Bundestag über die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine debattiert. Frank Capellan fasst das zusammen.
Norbert Röttgen gibt am Morgen die Richtung vor. Der CDU-Außenpolitiker bekräftigt im Deutschlandfunk, dass die Union alles tun werde, um den Kanzler davon zu überzeugen, dass die Ukraine nun weitere Waffensysteme erhält, auch schwere Panzer.
Die Politik von Scholz, ist eine falsche Rücksichtnahme auf Russland, die im Ergebnis dazu führt, dass Frieden hinausgezögert wird und politische Verhandlungen später kommen.
Scholz allerdings bleibt bei seiner Linie ohne Zustimmung, insbesondere der Amerikaner, keine Lieferungen. Dem Ruf nach weiteren Panzern weicht der Kanzler in New York aus. In der ARD verweist der Sozialdemokrat darauf, dass der sogenannte Ringtausch nun endlich anlaufe. Panzer sowjetischer Bauart aus Tschechien, der Slowakei, aber auch aus Griechenland werden in die Ukraine verlegt und auch durch deutsche Panzer ersetzt.
Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir die Initiative ergriffen haben, dass diese Ringtausche, das Backfilling organisiert wird. Das hilft jetzt ganz konkret und darum haben wir uns auch sehr bemüht.
Johann Wadephul überzeugt das nicht. Die Bundesregierung missachtet einen Parlamentsbeschluss aus dem April, meint der Unionsfraktionsvize am Abend im Bundestag. Schon damals haben wir doch alle beschlossen, weitere Panzer zu liefern, aber doch nicht ohne Abstimmung mit unseren Bündnispartnern, hält ihm später die SPD entgegen. Für Wadephul aber steht fest:
Es könnte eine dreistellige Zahl von Schützenpanzern Mardern ohne Schwächung der Bundeswehr sofort geliefert werden. Und es ist Ihre Verantwortung, dass das nicht geschieht.
Die Ukraine bekommt alles, was sie braucht, betont dagegen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Sie hat ihren französischen Kollegen in Berlin zu Gast. Beide reden über weitere Panzerlieferungen. Bekannt wird nichts. Die SPD-Ministerin betont, wir werden die Ukraine weiter unterstützen.
Und das drückt sich zum Beispiel darin aus, dass es jetzt auch gelungen ist, ganz aktuell den Ringtausch zu organisieren mit Griechenland, mit Slowenien, dass Panzer jetzt sehr schnell auch in die Ukraine geliefert werden können. Und wir Deutschen helfen, diese Lücken dann zu schließen, wo sie entstanden sind.
Doch Lambrecht und Scholz stehen auch aus eigenen Reihen unter Druck. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock hatte eine schnelle Entscheidung mit Blick auf weitere Panzerlieferungen gefordert. Omid Nuripur, ihr Parteivorsitzender, lässt durchblicken, dass er sich mehr wünscht. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, FDP-Abgeordnete, hatte auf die Lieferung von Kampfpanzern gedrängt. In der Debatte des Bundestages aber schießt sie sich auf die Union ein, die Bundeswehr doch heruntergewirtschaftet habe.
Wenn wir uns jetzt den Kopf darüber zerbrechen, woher wir die Waffen nehmen sollen, dann ist es Ihre Schuld, dass in der Bestand der Bundeswehr so miserabel ist, dass da eben lange nicht so viel ist, wie wir heute bräuchten.
FDP und Grüne stehen der Unionsforderung nach Panzerlieferungen nahe, wollen aber nicht in die Verlegenheit gebracht werden, mit der Opposition stimmen zu müssen. Am Ende wird der Antrag mit der Mehrheit der Koalition in die Ausschüsse verwiesen. Die Ampel will Zeit gewinnen. Gespräche mit den Verbündeten über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine laufen.
Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio zu Panzerlieferungen an die Ukraine. Ja, Zeit gewinnen, das mag ein probates Mittel sein in der Diplomatie bei politischen Verhandlungen. Wenn es aber um die Sicherung der Energieversorgung geht, dann liegt die Sache anders. Da heißt es, der Winter naht, die Zeit ist knapp. Und der Gasmangel treibt die Importeure und auch die Konzerne in den Ruin, weshalb der Staat helfen will und auch die Kunden zahlen sollen. Aus Berlin, Jörg Münchenberg.
Nach Uniper könnte offenbar auch der nächste große Gasimporteur verstaatlicht werden. Das berichtet der Spiegel ohne Angaben von Quellen. Demnach soll die sogenannte Securing Energy Europe, die frühere Gazprom Germania, vollständig vom Staat übernommen werden. Bereits jetzt schon steht Sifi, obwohl noch formal eine Tochtergesellschaft des russischen Gaskonzerns Gazprom, unter Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen hatte die Maßnahme im April mit der Sicherstellung der Energieversorgung hierzulande begründet. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte eine mögliche Verstaatlichung der Gazprom-Tochter nicht kommentieren. Auf Anfrage hieß es lediglich, derzeit liefen Gespräche über die Zukunft des Unternehmens. Allerdings hatte Habeck bereits gestern bei der Pressekonferenz zur Verstaatlichung von Uniper weitere Maßnahmen in Aussicht gestellt.
Der Staat wird, das zeigen wir ja, alles Nötige tun, um die Unternehmen immer stabil am Markt zu halten. Das gilt für Uniper, das gilt für die anderen großen systemrelevanten Unternehmen in Deutschland.
Wie der Spiegel nun schreibt, stehe der Einstieg des Bundes bei Sifi im Kontext mit der Rettung des Leipziger Unternehmens VNG ebenfalls ein wichtiger Gasimporteur. VNG steckt ebenfalls in finanziellen Schwierigkeiten und hat deshalb einen Antrag auf staatliche Unterstützung gestellt. Beide Unternehmen sind geschäftlich miteinander verbunden. Unterdessen geht der koalitionsinterne Zwist um die Zukunft der Gasumlage weiter. Habeck hatte angekündigt, dass die Gasumlage zwar zum 1. Oktober eingeführt, aber ihre rechtliche Zulässigkeit angesichts der bevorstehenden Verstaatlichung von Uniper noch einmal geprüft werden solle. Die FDP sieht dagegen keinerlei finanzverfassungsrechtliche Konflikte. Stattdessen müsse der Wirtschaftsminister jetzt schnell über die Umlage entscheiden, betonte heute Morgen im ZDF Fraktionschef Christian Dürr.
Robert Habeck, das muss man wohl so sagen, muss da jetzt schneller werden, damit wir keinen Zusammenbruch der Gasversorgung im Winter haben. Denn das ist eben keine Option. Und dass die Verbraucher das alles zahlen, dass einfach gestiegene Bezugskosten 1:1 weitergegeben werden, ist keine Option. Das können sich die privaten Haushalte in Deutschland nicht leisten.
Doch nicht nur bei der Gasumlage streitet die Ampelkoalition über den richtigen Kurs, sondern auch beim Umgang mit der Atomkraft. Die Union hatte heute per Antrag im Bundestag eine Laufzeitverlängerung für die drei noch am Netz befindlichen Meiler bis mindestens 2024 gefordert. Alles andere sei angesichts der Energiekrise verantwortungslos, erklärte der CDU-Abgeordnete Steffen Bilger.
Welches Signal senden wir denn aus, wenn wir uns in der aktuellen Krisensituation den Luxus leisten, Kapazitäten vom Netz zu nehmen, gleichzeitig aber europäische Solidarität in Energiefragen einzufordern? Kohlestrom aus Polen, Atomstrom im Winter dann aus Frankreich und gleichzeitig eigene Kernkraftwerke abschalten, das ist doch wirklich absurd, meine Damen und Herren.
Habeck jedoch hat einen sogenannten Reservebetrieb nur für zwei Meiler bis April 2023 vorgeschlagen, der jedoch viele Fragen bei der Umsetzung offen lässt. Die Redner von SPD und Grünen verteidigten gleichzeitig den geplanten Ausstieg aus der Atomkraft der Union. So Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen, gehe es bei ihrem Antrag ohnehin um etwas ganz anderes.
Als es darum ging, dass Ihr Gesetzentwurf nicht nur bis 2024 eine Laufzeitverlängerung ermöglichen möchte, sondern darüber hinaus. Sie wollen das Rad der Geschichte der Atomkraft in Deutschland zurückdrehen und das wird nicht passieren.
Bemerkenswert war an dieser Stelle dann der Auftritt der FDP-Abgeordneten Judith Skudelny, die im Namen ihrer Partei ebenfalls für eine Laufzeitverlängerung für die drei Atomkraftwerke warb, unter großem Beifall von CDU, CSU und AfD.
Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Die AKW-Debatte spaltet also die Regierungskoalition, wobei hier zumindest zwei Pole ganz klar zu erkennen sind. Grün ist gegen eine Laufzeitverlängerung, Gelb dafür. Und die SPD, naja, man weiß es nicht so richtig. Bei den Panzerlieferungen an die Ukraine scheint die Losung zu sein, alle gegen Kanzler Scholz und seinen inneren Kreis. Bei der Gasumlage scheinbar eitel Sonnenschein zwischen Christian Lindner und Robert Habeck, bei der Schuldenbremse dagegen nicht. Was ist also los mit der Ampel in Berlin? Kann sie all die Differenzen überwinden? Kann sie sie überstehen? Das möchte ich jetzt vom Politikwissenschaftler und Publizisten Albrecht von Lucke analysieren lassen. Guten Abend, Herr von Lucke.
Guten Abend, Herr Ölmeier.
Herr von Lucke, fangen wir gleich mal mit den aktuellsten Entwicklungen und Aussagen an. Robert Habeck hat heute bei einem BDI-Kongress in Berlin nochmals bekräftigt, er möchte eine Art Sondervermögen, ähnlich wie zur Bundeswehrertüchtigung, zur Verteidigung der volkswirtschaftlichen Substanz in Deutschland, quasi um die Schuldenbremse-Ambitionen seines Kabinettskollegen Christian Lindner nicht zu attackieren. Geld ausgeben ohne Neuverschuldung, ist das ein Friedensangebot an den Kollegen, weil es sonst wieder knirscht?
Ja, das scheint es ganz ersichtlich zu sein und das gibt der Sache natürlich aber zunehmend auch den Charakter einer Farce. Wir müssen uns bewusst machen, wir sind in einer solchen historischen Ausnahmesituation, für die ja auch ausdrücklich das Grundgesetz einer solchen Notlage die Aussetzung der Schuldenbremse vorsieht, dass eigentlich das der ganz normale Weg wäre. Und das zeigt den Kardinalfehler beziehungsweise das Kardinalproblem dieser Gegenwart, dieser Situation. Wir haben ganz ersichtlich drei Parteien, die bis heute keine neue Geschäftsgrundlage gefunden haben. SPD, Grüne, FDP haben natürlich, wie wir alle, nie mit einer Situation wie dem 24. Februar gerechnet und übrigens auch nicht mit der Teilmobilmachung. Das heißt, wir sind in einer Lage, in der die drei Parteien hochgradig divergieren und das alles auch mit Blick auf eine sehr, sehr wichtige, übrigens gerade für die FDP, hochwichtige Landtagswahl nach drei krachenden Niederlagen. kreist die FDP um die 5%. Und vor diesem Hintergrund macht Robert Habeck, der ja seinerseits massiv unter Druck steht, gerade was die Gasumlage anbelangt, was diesen halbgaren Beschluss der möglichen Weiterlaufens der AKWs anbelangt. Er macht dieses Friedensangebot, aber es wird im gleichen Augenblick bereits von Stefan Weil, dem niedersächsischen Ministerpräsidenten, gekontert, der ganz klar dafür plädiert, die Schuldenbremse auszusetzen mit dem richtigen Argument, wir sind in einer historischen Notlage. Das wäre eigentlich das Gebot der Stunde. Und ich erwarte durchaus auch, dass man sich über diesen 9. Oktober wahrscheinlich retten wird, aber danach wird dieses Thema Aussetzung der Schuldenbremse wieder auf dem Tapet sein.
Schuldenbremse, Gasumlage, da könnte man ja mit ein paar Nachbesserungen und Verhandlungen noch zu einem Konsens kommen. Aber wie sieht es denn bei den Panzerlieferungen an die Ukraine aus? Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der hat heute Morgen bei uns im Programm noch sinngemäß gesagt, Scholz wird schon noch irgendwann zur Vernunft kommen. Ist das so?
Naja, auch da ist die Lage ja regelrecht aberwitzig. Wir müssen uns bewusst machen, und ähnlich wie in der Energiefrage haben wir es mit einer doppelten Opposition dieser Regierung zu tun. Nämlich klassischerweise mit der Opposition, die die Ware zu sein hat. Also in dem Fall CDU, CSU. Ich rede hier nicht von den Abirrungen auf der rechten Seite und auf der linken, die ja schon gerade, was die Kriegsfrage anbelangt, jenseits von Gut und Böse agieren. Auch übrigens, was die Sanktionen anbelangt, da ist ja von völligem Rückzug die Rede. Keinerlei Unterstützung, keinerlei Waffenlieferung, aber auch keinerlei Sanktionierung. Nein, es geht aber darum, die Opposition ist das eine, die CDU, CSU, die heute einen Antrag stellt und damit eine zweite Opposition evoziert, nämlich in den Reihen der Regierung selbst. Das Drama dieser Koalition besteht darin, dass zwei Parteien, dezidiert Grüne wie FDP, eigentlich für genau die Waffenlieferungen sind, die heute die CDU-CSU vorgeschlagen hat. Und wenn der Antrag, den die CDU-CSU heute gestellt hat, tatsächlich zur Abstimmung gekommen wäre, dann hätten wir ironischerweise eine Jamaika-Koalition gehabt, nämlich CDU, CSU, Grüne und FDP, die zugestimmt haben.
Ist hätte. Aber nicht. Das heißt, ist an den Ausschuss zurückverwiesen worden, auch um den Haussegen zu retten?
Absolut. Das ist natürlich wirklich eine Scheinlösung. Es ist ein Verweis, um sich nicht diesen Eklat selber zuzufügen, dass man letztlich gegen die eigene Meinung hätte stimmen müssen, um nicht die Koalition an einer so entscheidenden Frage platzen zu lassen. Denn wenn in diesem Falle SPD gegen Grüne und FDP gestanden hätten, wäre das natürlich in einem solchen kardinalen Fall dramatisch gewesen. Und das zeigt etwas viel Grundsätzlicheres. Wir sind hier in einer Situation, die ja wirklich historischen Ausmaß ist. Eine Kriegssituation, bei der man sich eigentlich eine ganz große Koalition eher wünschen würde. Eine Einheit, gerade was Waffenlieferungen anbelangt, vielleicht sogar unter Einbeziehung von CDU, CSU. Aber das ist in dieser Situation ersichtlich überhaupt nicht möglich. Wir haben es nicht mal mit einer konzertierten Koalition zu tun, geschweige denn mit so einer Einhelligkeit und darüber hinaus also auch nicht mit einer großen Mehrheit, die sich doch in einer solchen Frage dann, wenn es denn zur Spur kommt, auch entschieden gemeinsam aufstellen müsste. Denn es geht in der Tat ja um eine sehr, sehr heikle Situation mit dem Beschluss Putins zur Teilmobilmachung und zur absehbaren Anerkennung der Gebiete wird die Frage des Kriegs. Und heute hat es Lavrov nochmal sehr ausdrücklich gesagt vor den Vereinten Nationen. Es wird zu einer Frage auch möglicherweise der Kriegsauseinandersetzung, die die Russen dezidiert als eine des Westens begreifen. Und deswegen ist dort eine Geschlossenheit der Abstimmung natürlich so wichtig. Und deswegen ist diese Verlagerung in einen Ausschuss natürlich nur der Versuch, Zeit zu gewinnen, um vielleicht doch noch eine Lösung in der Koalition herbeizuführen.
Scholz begründet ja seine Zurückhaltung oder besser seine bisherige Ablehnung ganz gerne damit, dass die USA bei Panzerlieferungen ihr Platz geben müssten. Hat man denn je in Washington angefragt?
Nein, man hat sicherlich nicht angefragt, aber man hat sich natürlich bisher nicht aus nicht ganz schlechten Gründen auf den Standpunkt gestellt, wenn die USA vorangehen, dann fahren wir gewissermaßen sicher im Geleitzug. Aber das Argument, was natürlich jetzt mit Fug und Recht vorgebracht wird, ist die Tatsache, dass zum einen Schützenpanzer, darum geht es beim Marder, durchaus längst geliefert worden sind. Und das Zweite, was Michael Roth, der Verteidigungsexperte der SPD, vorbringt, die Vorstellung, man könne ja auch gemeinsam mit anderen EU-Mitgliedern, gemeinsam beispielsweise den Leopard, der in vielen Staaten vorrätig ist, man könnte gemeinsam liefern. Dann wäre auch das Alleingang ihr Argument ausgehebelt. Und es kommt noch hinzu, dass die USA ja, ich will nicht von einem Freibrief sprechen, aber sie haben dezidiert gesagt, dass sie von Deutschland eher sogar mehr Führung erwarten. Also in gewisser Weise versteckt sich Olaf Scholz hier hinter einer US-Position, die aber letztlich die viel grundsätzlichere Frage für uns nicht beantworten wird, die nämlich darin besteht, wie weit wir die Ukraine wirklich unterstützen wollen. Gehen wir, und das muss man sich schon bewusst machen, gehen wir das Risiko ein, dass wir natürlich bei einer Unterstützung, so die Worte von Lavrov, und möglicherweise bei sogar Gewinnen der anerkannten Gebiete, in wenigen Tagen werden sie anerkannt sein, gehen wir das Risiko ein, dann von Russland, von Putin als Angreifer russischen Gebietes wahrgenommen zu werden. Das muss man sich ernsthaft fragen. Und trotzdem ist die Lage natürlich so, und das macht es so zwiespältig für den Kanzler. Er hat sich ja dezidiert, und ich meine auch aus gutem Grund, sehr hinter die Ukraine gestellt. Wenn aber die Rhetorik, das Versprechen großer Unterstützung so auseinanderdriftet mit der wirklichen Tatsache und der wirklichen Lieferung, dann setzt er sich natürlich selber unter Druck. Und das ist vielleicht das letzte Kardinalproblem. Bei all den Problemen fällt die Führung des Kanzlers sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch sehr stark aus. Es fehlt die klärende Kraft von Olaf Scholz in der Auseinandersetzung zwischen Habeck und Lindner in der Innenpolitik. Aber in der Außenpolitik fehlt auch die klare Ansage eines Kanzlers, der sicherlich zu Recht eher zögert, aber dann doch eine klare Position beziehen müsste.
Und wo ist seine Position bei einer eventuellen Laufzeitverlängerung für die 3 noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke in Deutschland, die ja die Energie sichern sollen? Zumindest die Meinung der FDP geht dahin, auch der Union?
Ich glaube ganz sicher, dass auch gerade was die AKWs anbelangt, auch der 9. Oktober, der Wahltag in Niedersachsen, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Das haben wir ja in den letzten Wochen erlebt. Es ist sowohl für die SPD, die dort klar vorne liegt, aber auch für die Grünen und noch viel mehr für die Grünen natürlich ein riesiges Problem, wenn tatsächlich diese AKWs und vor allem das eine in Niedersachsen auf Dauer gestellt werden würden. Das hätte erhebliche Missbilligungen in der grünen Wählerschaft vor allem zur Folge, aber auch auf Seiten der SPD. Deswegen glaube ich, dass auch da, und das macht es so fatal, Landtagsbedingungen letztlich die bundespolitische Frage überlagern. Und ich hoffe doch, dass vielleicht mit dem 9. Oktober insgesamt so etwas wie eine Klärung stattfindet. Dann ist tatsächlich ein Jahr lang fast Zeit. Die nächsten wichtigen Landtagswahlen in Hessen und Bayern finden im Herbst 2023 statt. Man kann nur hoffen, dass die Koalition dann aus den Nicklichkeiten und dem Schielen auf Landtagswahlen, die nicht unwichtig sind, ohne Frage, aber dass sie daraus herauskommt und letztlich wirklich eine konzertierte Koalition wird mit einer einhelligen Meinung und vielleicht ja auch nochmal diese eine Frage, was die Atomkraftlaufzeiten anbelangt, überdenkt. Denn ersichtlich ist diese Lösung, die ja auch sehr stark auf Seiten der Grünen ein Kompromiss war, um einerseits die Grüne Partei nicht vor den Kopf zu stoßen, aber auch auf der anderen Seite der Stromfrage, der Frage nach billiger Energie und Rechnung zu tragen, sie ist ein Mittelweg und das gilt der alte Satz, in Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod. Das ist hier ersichtlich nicht die kluge Lösung gewesen und wahrscheinlich wäre ein sofortiger Beschluss einmaliger Art, die AKWs bis Ende April laufen zu lassen, weit überzeugender, auch übrigens für die überzeugender, die bisher Robert Habeck gerade wegen seines pragmatischen Ansatzes eher geschätzt haben.
Sagt der Politologe und Publizist Albrecht von Lucke. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Ihnen noch einen schönen Abend.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Eine der ganz großen Herausforderungen für die Regierung wird es auch sein, einen Umgang mit der hohen Inflation zu finden. Einen Umgang, ohne allzu viel Geld hineinzupumpen und sie damit vielleicht noch anzufeuern. Aber auch einen Umgang, der den Menschen, den Endverbrauchern wie auch den Firmen hilft, damit sie nicht ganz so hart getroffen werden, damit noch was übrig bleibt zum Leben. Ein Inflationsausgleichsgesetz soll Linderung bringen. Volker Finthammer über die heutige Debatte darüber im Bundestag.
Auf knapp über 12 Milliarden Euro belaufen sich die Steuermindereinnahmen im kommenden Jahr von Bund, Ländern und Kommunen, die mit der von der Koalition geplanten Anhebung des Grundfreibetrages und des Kinderfreibetrages sowie durch ein höheres Kindergeld einhergehen, mit denen die Bürger von den weiterhin hohen Preissteigerungsraten entlastet werden sollen. Zu den steuerlichen Entlastungen zählt jetzt auch die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Gas, die von Oktober an bis Ende März des kommenden Jahres von 19% auf 7% verringert werden soll, solange wie auch die Gasumlage erhoben wird. Von einem Teil der Krisenbewältigungsstrategie der Koalition sprach Finanzminister Christian Lindner, bei der es im Wesentlichen darum gehe, die Binnennachfrage in der Krise nicht einbrechen zu lassen.
Und aus diesem Grund kommt auch zur Inflationsbekämpfung diesem Inflationsausgleichsgesetz eine besondere Bedeutung zu, weil es nämlich die Kaufkraft in der Mitte der Gesellschaft erhält und dafür sorgt, dass andere eigentlich stabile Branchen im Bereich Dienstleistung und Handel nicht zusätzlich infiziert werden.
So belaufen sich die Entlastungen für eine vierköpfige Familie mit einem Einkommen von 56.000 Euro im Jahr im kommenden Jahr auf 680 Euro. Und insgesamt würden 48 Millionen Bürgerinnen und Bürger von der Reform profitieren.
Angesichts der enormen Preissteigerungen ist das nur gerecht, dass die arbeitende Mitte der Gesellschaft bedacht wird.
im Prinzip in Ordnung und ein guter Baustein im Entlastungspaket, entgegnete der CDU-Parlamentarier Matthias Mittelberg, wobei das Aber nicht fehlen durfte.
Was Sie hier veranstalten, ist lediglich den Leuten das Geld zurückzugeben, was Sie ihnen vorher durch höhere und deutlich gestiegene Steuern aus der Tasche gezogen haben. Sie haben nämlich in diesem Jahr alleine bei der Umsatzsteuer Bund, Länder und Kommunen gemeinsam annähernd 50 Milliarden Mehreinnahmen gegenüber dem letzten Jahr.
Und davon gebe man mit der Reform nur einen geringen Teil an die Bürger zurück, die von einigen Entlastungen auch erst ab dem kommenden Jahr profitieren würden. Insofern könne man nicht von einer wirklichen Inflationsentlastung sprechen. Das betonte auch der AfD-Abgeordnete Kai Gottschalk.
Und schon jetzt, Herr Lindner, weiß die Bundesregierung, dass der Ausgleich aus Ihrem Gesetz aller Voraussicht nach nicht im Entferntesten die Inflation vollständig ausgleichen wird.
Und deshalb springen die Reformen viel zu kurz. So auch Christian Görke von der Linken, der vor allem auf die ungleiche Entlastung der Bürger verwies.
Dass dem DAX-Manager 479 Euro beschert, der Kassiererin 150 Euro und der Friseurin in Teilzeit wird gar nicht entlastet. Passt doch nicht in unsere Zeit.
Die Abgeordneten von Grünen, der SPD und der FDP hielten dem entgegen, dass die Reform nur ein Teil weiterer Entlastungsschritte sei, mit denen die Bundesregierung versuche, die ganze Breite der Probleme aufzufangen.
Volker Findhammer und das Inflationsausgleichsgesetz im Bundestag. Und damit um gleich 23.41 Uhr unsere Kurzberichte. Und die beginnen mit der Bundestagsentscheidung für ein sogenanntes Notfall-BAföG. Martin Ganselmeier.
Die Ampelkoalition reagiert damit auf die Notlage vieler Studierender während der Corona-Pandemie. Im Lockdown verloren viele ihre Nebenjobs. Die Fortsetzung ihres Studiums war in Gefahr. Mit den Stimmen der Ampelkoalition entschied der Bundestag nun einen Notfallmechanismus für solche Krisenzeiten. Künftig können sowohl Studierende als auch Schülerinnen und Schüler eine Art Notfall-BAföG bekommen, wenn sie aufgrund einer bundesweiten Krise ihren Nebenjob verloren haben. Somit können dann deutlich mehr Studierende BAföG erhalten. Die Notlage muss zuvor vom Bundestag beschlossen werden. Während Abgeordnete der Ampel von einer wichtigen Vorsorge für künftige Krisen sprachen, kam von der Opposition Kritik. Die Union bemängelte, in der aktuellen Energiekrise greife der Notfallmechanismus nicht, denn die derzeit hohe Inflation und die steigenden Miet- und Nebenkosten gelten nicht als Notlage. Ähnliche Kritik kam vor der Bundestagsentscheidung auch vom Deutschen Studentenwerk und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Schlussphase des Afghanistan-Einsatzes hat heute mit seiner praktischen Arbeit begonnen. Kai Küstner.
Es war ein Abkommen, das den Taliban letztlich den Weg an die Macht geebnet hat. Darin sind sich die Sachverständigen so gut wie einig, die der Untersuchungsausschuss geladen hatte. Im Februar 2020 schloss US-Präsident Donald Trump in Doha mit den islamistischen Extremisten ein Abkommen, das den Abzug der internationalen Truppen vorsah. Und zwar über die Köpfe der afghanischen Regierung hinweg. Die Taliban stellten als Gegenleistung zwar die Angriffe auf die ausländischen Militärs ein, verstärkten jedoch ihre tödliche Anschlagsserie auf afghanische Armee und Polizei. Weil auch US-Präsident Joe Biden die Abzugsentscheidung nicht zurücknahm, konnten die Extremisten im August vergangenen Jahres, noch viel schneller als von den meisten vermutet, die Macht an sich reißen. Das Doha-Abkommen markiert den Startpunkt des Untersuchungszeitraums, mit dem sich der Bundestagsausschuss befasst. Was in der Sitzung auch bereits aufkam, war die Frage, ob Afghanistan in den letzten Monaten des Bundeswehreinsatzes eigentlich tatsächlich als sicheres Herkunftsland hätte eingestuft werden dürfen. Noch für den 5. August, also 10 Tage vor der Taliban-Machtübernahme, hatte das von Horst Seehofer geführte Bundesinnenministerium ursprünglich einen Abschiebeflug nach Kabul geplant. Dass es in Teilen Afghanistans sicher gewesen sei, stellten jedoch einige Sachverständige bei der Anhörung in Frage.
Über 30 Menschen sollen bei Protesten im Iran ums Leben gekommen sein. Jetzt will die Regierung die Demonstrationen stoppen. Uwe Lüb.
Sicherheitskräfte sollen mit scharfer Munition auf Demonstranten geschossen haben. Die Menschenrechtsgruppe Hengav behauptet, allein gestern seien dadurch 8 Demonstrierende getötet worden. Die Demonstrationen sollen heute im Lauf des Tages weitergegangen sein. Viele Informationen gibt es noch nicht, unter anderem, weil das Internet im Iran stark eingeschränkt wurde. Die iranischen Revolutionsgarden haben die Regierung nach Informationen der Agentur Reuters aufgefordert, die Proteste zu stoppen. Wer Falschnachrichten verbreite und die Sicherheit der Gesellschaft gefährde, müsse verfolgt werden. Die Revolutionsgarden sind ein Teil der Armee des Landes und unterstehen direkt dem obersten Führer Khamenei. Für morgen ist in Teheran nach dem Freitagsgebet eine Großdemonstration geplant. Dabei werde das Volk die Proteste der vergangenen Tage verurteilen, hieß es. Auslöser der seit Tagen anhaltenden Demonstrationen war der Tod einer 22 Jahre alten Frau in Polizeigewahrsam. Sie war festgenommen worden, weil ihr Kopftuch nicht richtig gesessen haben soll.
400 Migranten dürfen nach 2 Wochen Ausharren an Bord des Seenotrettungsschiffes Humanity One in Taranto in Italien an Land gehen. Lisa Weiß.
Als erstes dürfen dabei die Menschen das Schiff verlassen, die medizinische Behandlung brauchen. Eine Person habe einen gebrochenen Arm, eine andere eine Schusswunde, eine dritte eine Darmblutung, so die Seenotretter. 18 Mal hatte die deutsche Seenotrettungsorganisation SOS Humanity nach eigenen Angaben die Behörden zuvor gebeten, einen sicheren Hafen zuzuweisen. Auf dem Schiff war das Trinkwasser knapp geworden. Zudem hatten sich Infektionskrankheiten unter Migranten und Besatzung ausgebreitet. Besonders betroffen waren die 55 Kinder an Bord. Von ihnen sei etwa die Hälfte krank, so die Organisation. Wegen des starken Winds und des Seegangs hätten die Menschen gefroren und seien seekrank geworden. Die Situation wäre vermeidbar gewesen, wenn die Behörden schneller einen sicheren Hafen zugewiesen hätten, sagte eine Sprecherin von SOS Humanity. Derzeit gibt es auf dem Mittelmeer keine wirkliche staatlich organisierte Seenotrettung. Nur private Organisationen halten nach Migranten in Seenot Ausschau und müssen häufig lange darauf warten, einen Hafen anlaufen zu dürfen.
Der Europäische Gerichtshof hat heute ein Urteil zur Verjährung von Urlaubsansprüchen gesprochen. Klaus Hempel.
Bereits vor 3 Jahren hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, wenn ein Mitarbeiter es versäumt, seine Urlaubstage zu nehmen, muss ihn sein Arbeitgeber darauf hinweisen und er muss ihn auffordern, die verbliebenen Urlaubstage abzufeiern. Wenn der Arbeitgeber das unterlässt, verfällt der Urlaub nicht, so der EuGH. Nach deutschem Zivilrecht gilt grundsätzlich allerdings eine 3-jährige Verjährungsfrist. Deshalb wollte das Bundesarbeitsgericht vom EuGH wissen, gilt diese 3-jährige Verjährungsfrist auch für Urlaubsansprüche, wenn der Arbeitgeber seiner Hinweispflicht nicht nachgekommen ist. Der EuGH hat nun sehr arbeitnehmerfreundlich entschieden, nein, die übliche Verjährung gilt hier nicht. Die Urlaubsansprüche bleiben erhalten, gehen also nicht nach 3 Jahren verloren. Geklagt hatte im konkreten Fall eine ehemalige Finanzbuchhalterin. Sie hatte jahrelang nicht all ihre Urlaubstage genommen, war von ihrem Arbeitgeber aber nicht dazu aufgefordert worden, dies zu tun. Bei ihr geht es um 76 Urlaubstage, die sie nicht genommen hat. Für diese hat sie nun Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich.
Die Facebook-Mutter Meta will ihre Personalkosten deutlich reduzieren. Das berichtet das Wall Street Journal. Nils Damz.
Meta, der Konzern, zu dem auch Facebook gehört, will dem Bericht zufolge mindestens 10% aller Ausgaben sparen. Das soll vor allem über Personalabbau klappen. Die betroffenen Mitarbeiter sollen sich intern auf neue Stellen bewerben. Dazu haben sie 30 Tage Zeit. Meta-Chef Mark Zuckerberg hatte schon im Juli angekündigt, dass sein Unternehmen neue Prioritäten setzen müsse. Meta investiert gerade sehr viel Geld in seine Zukunftsplattform, dem virtuellen Metaversum, und hat im letzten Jahr knapp 700 Milliarden Dollar an Wert verloren. Auch die starke Konkurrenz der chinesischen App TikTok macht Probleme. Auch Apple und Google wollen erstmal weniger Mitarbeitende einstellen als geplant. Die ersten Pandemiejahre haben vielen Tech-Konzernen einen Boom eingebracht. Unklare Wirtschaftsaussichten führen jetzt zu diesen Sparmaßnahmen.
Meta hat sich heute nach der Kurshalbierung seit Jahresbeginn wenigstens ein bisschen erholen können. Wie sich die anderen, vor allem die deutschen Werte an der Börse heute geschlagen haben, das fasst Konstantine Röse zusammen.
Ernüchterung an der Frankfurter Börse. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA, Großbritannien und anderen Ländern trieb Anleger heute aus dem Markt. Sorgen bereitet besonders das Tempo, in dem etwa die US-Notenbank Fed an der Zinsschraube dreht. Die Gefahr dabei eine Rezession. Auch in Deutschland steigt die Gefahr. Die Deutsche Bank erwartet bereits einen Wirtschaftseinbruch von 3,5% im nächsten Jahr. Besonders die hohen Energiekosten machen nicht nur Verbrauchern zu schaffen, auch Unternehmen befürchten finanzielle Probleme und Produktionsstopps. Für die Finanzmärkte sind das keine guten Nachrichten. Der deutsche Leitindex DAX versuchte anfängliche Verluste am Vormittag abzuschütteln. Doch die Sorgen vor Krieg, steigenden Zinsen und einer schwächelnden Konjunktur waren einfach zu groß. Verlierer im DAX gab es in fast allen Branchen. Papiere von Laborausrüster Sartorius verloren rund 6,5%. Aktien von Online-Modehändler Zalando gaben mehr als 6% nach. Besser lief es dagegen für Bankaktien, denn Deutsche Bank oder Commerzbank profitieren von steigenden Zinsen, weil damit auch Kredite teurer werden und Institute dadurch wieder höhere Gewinne machen können. Papiere der Deutschen Bank gewannen mehr als 2% hinzu. Der DAX schloss mit 12.532 Punkten, ein Minus von 1,8%. Das größte Minus gab es für den Tech-DAX. Der Aktienindex mit den 30 größten Technologiewerten verlor satte 3,6%.
Und in New York hat der Dow Jones knapp 0,4% verloren, die Nasdaq fiel um 1,2%. Und ebenfalls in New York hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump. Es geht um Betrug bei Finanz- und Immobiliengeschäften in Milliardenhöhe. Trump hat sich jetzt in einem Interview mit seinem Lieblingssender gewehrt. Claudia Sarre.
Trump wäre nicht Trump, wenn er die Zivilklage der New Yorker Staatsanwaltschaft wegen Betrugs einfach so hinnehmen würde. Das Ganze habe nichts mit Fakten zu tun, sondern sei rein politisch motiviert, schimpfte er gestern im Fernsehsender Fox News. Vor allem machte er seinem Ärger über Generalstaatsanwältin Letitia James Luft.
Well, she campaigned on it 4 years ago. It was a vicious campaign and she just talked about Trump and we're going to indict him, we're going to get him. She knew nothing about me, I never heard.
Sie hat vor 4 Jahren damit Wahlkampf gemacht, eine bösartige Kampagne. Sie hat immer nur über Trump geredet. Wir werden ihn anklagen, wir werden ihn drankriegen. Sie wusste nichts über mich. Ich kenne sie noch nicht mal. Tatsächlich ermittelt Letitia James bereits seit über 3 Jahren gegen Trump wegen Betrugs bei Finanz- und Immobiliengeschäften. Die Generalstaatsanwältin ist Demokratin und will im November wiedergewählt werden. Sie wirft Trump und seinen Kindern vor, den Wert von Immobilien je nach Bedarf größer oder kleiner gerechnet zu haben, um weniger Steuern zu zahlen oder um leichter an Bankkredite zu kommen. Trump weist diese Vorwürfe bei Fox News erbost zurück.
They've demeaned me for years with this stuff. And now they find out I have very little debt, very, very little, a lot of cash.
Sie haben mich jahrelang damit erniedrigt und jetzt finden sie heraus, dass ich sehr wenige Schulden habe und jede Menge Cash. Diese Leute haben ein Problem.
There's something wrong with them.
Da es sich um eine Zivilklage handelt, drohen der Trump-Familie keine Haftstrafen, wohl aber hohe Geldstrafen von bis zu 250 Millionen Dollar und persönliche Geschäftsverbote. Die Anschuldigungen seien allesamt ungerechtfertigt, so Trump gegenüber Fox-Moderator John Hannity.
I actually thought that they would never bring a case, and she brought it. And the reason I thought, because she didn't have a case.
Niemals hätte er es für möglich gehalten, dass Letitia James diesen Fall vor Gericht bringen würde. Schließlich gäbe es keinen Fall, so Trump. Er sei unschuldig und das Ganze nur die Fortsetzung der Hexenjagd auf ihn.
This was just a continuation.
Die Klage der New Yorker Staatsanwaltschaft ist nicht der einzige drohende Rechtsstreit. Gegen Trump laufen aktuell eine Menge Verfahren. Unter anderem hat das FBI geheime Dokumente aus Trumps Amtszeit als Präsident in seinem Anwesen Mar-a-Lago sichergestellt. Erst gestern hatte ein Berufungsgericht entschieden, dass das Justizministerium 100 geheime Dokumente weiter sichten darf. Eigentlich sollte ein unabhängiger Sonderermittler die Dokumente prüfen. Trump behauptete bei Fox News, er selbst habe die Dokumente als nicht mehr vertraulich eingestuft.
If you're the president of the United States, you can declassify just by saying it's declassified, even by thinking about it.
Wenn man der Präsident der Vereinigten Staaten ist, dann kann man geheime Dokumente freigeben, einfach indem man sagt, sie sind freigegeben, sogar indem man es einfach denkt. Womöglich wird Trump schon bald seine Kandidatur für die nächste Präsidentschaftswahl bekannt geben. Juristen bezweifeln allerdings, dass Trump bei einem der vielen langwierigen Verfahren noch vor November 2024 verurteilt werden könnte.
Claudia Sarre aus den USA. Und damit zu den Zeitungskommentaren von morgen. Khaled Nahar hat sie zusammengetragen. Präsentiert werden sie von Anja Gavlik.
Das bestimmende Thema bleibt Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nun steht die Teilmobilisierung in Russland im Mittelpunkt. Wer Putins Weg hasst und die liberale Demokratie liebt, ist uns in Deutschland herzlich willkommen, schrieb Bundesjustizminister Buschmann bei Twitter angesichts zahlreicher russischer Männer, die nun das Land verlassen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz nennt Buschmanns Satz eine beängstigend naive Aussage und führt aus: Natürlich werden unter den Verweigerern auch viele Putin-Hasser sein. Aber sehr viele Russen fliehen aus einem einzigen Grund, weil sie nun selbst große Angst um ihr Leben haben. Nachdem sie zuvor monatelang den brutalen Angriff auf die Ukraine gutgeheißen hatten. Für Sozial- oder Demokratisierungsromantik ist bei diesem neuen Flüchtlingsstrom also keinerlei Platz. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe notieren: Putin hat jetzt eine rote Linie überschritten, steuert Russland auf Unruhen, auf eine Revolution gegen das Abrutschen in eine Diktatur zu? Nein. Aber es ist gut möglich, dass gerade jetzt in der Volksseele die Saat gesät wird, die eines Tages aufgeht und einen Machtwechsel in Moskau erzwingt. Die Volksstimme aus Magdeburg bemerkt wenig innenpolitischen Druck auf Russlands Präsident Putin. Die Phantomschmerzen einer gedemütigten Supermacht verbinden den Diktator mit großen Teilen seines Volkes. Auch deshalb riskierte Putin den Angriff auf die Ukraine. Doch könnte sich der Kremlherr mit den Einberufungen ins eigene Fleisch geschnitten haben? Je mehr russische Reservisten fallen, umso schneller wird Putin am Ende sein. Die Parlamentswahl in Italien, bei der Giorgia Meloni von der rechtsnationalistischen Partei Fratelli d'Italia als Favoritin für das Amt der Ministerpräsidentin gilt, beschäftigt die Süddeutsche Zeitung. Meloni hatte in den vergangenen Monaten moderatere Töne angeschlagen. Gegen Ende der Wahlkampagne kehrt sie nun zum üblichen Diskurs zurück für eine Schlussmobilisierung ihrer Gefolgschaft. Es könne nicht sein, sagt sie, dass europäisches Recht über nationalem stehe, europäische Interessen über italienischen. Man hört Viktor Orban sprechen, den Bauchredner der Extremrechten. Melonis Mäßigung war eine Maske. Sie fiel schnell. Das Getöse kommt gut an bei einem Teil der italienischen Wählerschaft. Und das Handelsblatt aus Düsseldorf analysiert: Ein Sieg Melonis wäre ebenso schwer zu verkraften für Europa wie der Brexit oder ein Wahlsieg Marine Le Pens in Frankreich. Rechtspopulistischer Europapessimismus gewinnt überall in Europa an Kraft und ist inzwischen selbst in der Modelldemokratie Schweden angelangt.
Vielen Dank für diese Presseschau, Anja Gavlik. Die Redaktion dafür hatte Khaled Nahar. Und das war dieser Tag im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse bedankt sich Tobias Ullmeier. Ihnen eine gute Nacht.